Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie und diesmal eine ganz besondere Folge. Diese Folge haben wir live am 16.10.2025 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen.
Künstliche Intelligenz, die ist ja da, die rechnet, analysiert, arbeitet, ist einfach da. Nur viele in Politik und Gesellschaft tun so, als hätte die da so gestern plötzlich an die Tür geklingelt und wäre einfach da. Böse Zungen sagen, nur die Politik findet das, denn wir Deutschen sind ja eigentlich schon viel weiter. Das heißt, ChatGPT gab mal die Nutzerzahlen bekannt und Nummer 1 sind die Amerikaner, Nummer 2 Inder und Nummer 3 sind wir. Kollege KI ist da, eingestellt, er arbeitet ohne Tarifvertrag, 24 Stunden am Tag und das die ganze Woche. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Und mal Hand aufs Herz, waren wir darauf vorbereitet? Darüber wollen wir heute reden und ich freue mich sehr, dass ich heute begrüßen kann hier den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Alexander Schweizer.
Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön.
Und wir wollen noch sagen, Sie sind im Nebenberuf stellvertretender SPD-Chef und Sie waren lange auch Digitalminister in Rheinland-Pfalz. Also jemand, der richtig Ahnung hat. Das freut uns.
Dankeschön.
In der anderen Ecke sozusagen haben wir Lena Weyrauch, Gründerin und Chefin einer KI-Firma namens AI-O-Matic. Sie macht Predictive Maintenance und ich freue mich, dass sie da ist. Sie kommt aus Hamburg. Viele sagen ja, künstliche Intelligenz ist sowas wie industrielle Revolution, alles wird anders, es wird eine richtige Revolution. Passt das?
Ich glaube schon. Also die Superlative, die wechseln sich ein bisschen ab und manche sind auch schon so ein bisschen abgeschmeckt. Aber ich glaube, die Größenordnung, dass sich hier was tut, was auch in Formen und in den Intervallen und Wellen der Digitalisierung bisher nicht da war, die ist völlig gerechtfertigt. Das ist schon etwas, was Produktionsprozesse, Kommunikationsprozesse, Zusammenarbeit innerhalb von Industrie, innerhalb von Wertschöpfung in einer Weise dynamisiert und verändert, wie wir sie bisher zumindest in dieser Intensität und in diesem Tempo nicht kannten.
Also ich würde sagen, es ist wirklich bahnbrechend und ich bin letztens über ein ganz tolles Wort gestoßen, das nennt sich Liminalität und Liminalität ist so ein Übergangszustand, wo quasi alte Normen versagen und das, was aber jetzt kommt, das wissen wir einfach noch nicht und ich glaube wirklich, dass uns eine Sache, die wir alle im Raum sind, verbindet. Und zwar, dass wir wirklich Teil einer neuen Zeit sind. Ich glaube wirklich, dass wenn wir in 100 Jahren in die Geschichtsbücher schauen, dass wir dann alle sehen werden. Und in dieser Zeit, 2025, natürlich begonnen 2022, ist was ganz Neues begonnen. Und das war das Thema der künstlichen Intelligenz.
Wenn Technologien sich verändern, da gibt es diesen berühmten Satz von Walter Benjamin, wenn Medien sich verändern, ich erweitere das mal, wenn Technologien sich verändern, verändert sich die Gesellschaft. Sind wir darauf vorbereitet? Können wir das, wenn auf einmal alles anders wird?
Ich glaube, dass unsere Gesellschaft der letzten Jahrzehnte, unsere Gesellschaften der letzten Jahrzehnte enorme Veränderungen hinter sich gebracht haben. Wenn ich jetzt hier in Berlin mit Ihnen sitze, dann muss ich schon sagen, denken Sie an die Umbrüche, die wir in Ostdeutschland hatten. Denken Sie an die Umbrüche, die wir in vielen Regionen Deutschlands hatten, die aus klassischen Industrie- und durch verarbeitendes Gewerbe geprägten Regionen in Dienstleistungsregionen sich entwickelt haben. Da ist auch eine Gesellschaft mitverändert worden. Manchmal hat der eine oder der andere das Thema und das Tempo bestimmt, aber die Veränderungen gehören dazu und ich glaube, dass wir aber auf diese Veränderungen, weil sie doch wirklich alle Lebensbereiche, alle Wirtschaftsbereiche, alle Bereiche des Arbeitsmarktes erreichen wird, dass wir da noch nicht ausreichend darauf vorbereitet sind. Davon bin ich überzeugt, das ist eine Aufgabe von Politik, aber nicht nur von Politik.
Wie sieht denn das so aus? Wie ist denn der Kunde, die Industrie darauf vorbereitet? Wie ist Ihre persönliche Erfahrung?
Gar nicht. Also ganz schlecht.
Was heißt
das? Ganz schlecht. Naja, das bedeutet, dass ich in ein Unternehmen komme, was produziert, wo wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten sollen. Also wir wollen die Maschinendaten analysieren und die haben gar keine Ahnung, wie sie überhaupt diese Maschinendaten aus der Maschine rausbekommen. Also das ist wirklich zu 90% der Fall. Und dann gibt es noch andere Unternehmen, die haben Maschinen, die sind 40 Jahre alt, die haben gar keine Sensorik verbaut, wo eben diese Daten dann generiert werden. Gleichzeitig laufen ganz viele Instandhaltungsleute mit Zettel und Stift durch die Gegend und schreiben irgendwo einen Temperaturwert der Maschine auf. Ja gut, den kann ich nicht analysieren mit meinem Algorithmus, also vom Papier. Wie soll das denn funktionieren? Kann ich ja nicht an meine Software anschließen. Also deswegen ist es schon diese Welten, die da gerade aufeinandertreffen. Mhm. Ich als Softwareunternehmerin, die irgendwas mit KI machen möchte und dann die Kunden, die da stehen, wo sie stehen, da ist eine große Lücke.
Wie werden Sie mit dieser Herausforderung, Sie waren auch Transformationsminister in Rheinland-Pfalz, Sie müssen es ja täglich gemacht haben. Wie war Ihre Erfahrung?
Zunächst mal teile ich Ihre Analyse, die Sie mit diesem Begriff, den ich mir nicht habe merken können, beschrieben haben, aber ich übersetze es mir. Die alte Welt ist noch da, die neue ist schon eigentlich auch da und wir sind in so einer Zwischenwelt. Ja. Und beides funktioniert irgendwie noch. Wir haben in Rheinland-Pfalz einen Anspruch gehabt an Transformation, der genau diesen Aspekt mit aufnimmt. Viele wissen, es tut sich irgendwas, aber nicht alle haben die Größe und die Schwungmasse und die Ressourcen im unternehmerischen Bereich, sich selbst darauf vorzubereiten. Wir sind in Rheinland-Pfalz ein Land, das sehr mittelständisch geprägt ist. Mhm. 99% aller Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben weniger als 100 Beschäftigte. Die haben ja keine Human Resources Strategieabteilung, die mal eben sagt, was brauchen meine Menschen, um weitergebildet zu werden, also die Beschäftigten, um weitergebildet zu werden. Die haben auch ein Gefühl dafür, dass sie was brauchen. Dann haben die solche und solche Erfahrungen gemacht. Da war auch mal eine Unternehmensberatung da. Da waren dann 25-Jährige mit dünnen und schmalen Anzügen. Die haben PowerPoints an die Wand geworfen und hohe Tagessätze abgerechnet. Ne, aber manche Klischees muss man bedienen, weil es tatsächlich so war. Und dann hat der klassische Mittelständler gesagt, also so einen hole ich mir nicht mehr rein. Dann haben wir gesagt, ja, das kann ich verstehen. Wir haben eine Transformationsagentur gegründet als Organisation des Landes. Mhm. Mit Profis, die aus der Branche kommen, die diese ganzen Fragen der persönlichen Prozesse mit denen der Branche verknüpfen. Weil Transformation ist am Ende immer eine extrem individuelle Angelegenheit. Und wenn Sie jemanden sagen, pass mal auf, KI klopft an die Tür, Digitalisierung ist schon lange da, was du machst, wird morgen jemand anders machen, das ein Roboter oder was auch immer. Aber für dich haben wir auch eine Beschäftigung, sagen die meisten Menschen ja nicht, hurra, ich trete gern ins Freie und ins Neue und ich wollte schon lange mal mit 55 was Neues machen. Das ist eher anders. Und wenn sie dann sagen, pass mal auf, dein Job wird jetzt morgen jemand anders machen und dein neuer Job, den kannst du noch nicht mal selber aussprechen, dann ist es auch nicht begeisterungsauslösend. Das ist übrigens ein großes gesellschaftliches Thema, weil Menschen in dieser Transformation ihre eigene Rolle in der Gesellschaft neu suchen müssen. Und darum brauchst du Transformation, die den Menschen das Gefühl gibt, du wirst gebraucht, wenn womöglich auch woanders, aber das Wesentliche, was du mitbringst, ist Erfahrung, ist Kompetenz, ist Einsatzbereitschaft und die bringen wir in eine neue Form von Beschäftigung. Und das ist die Transformationsagentur, die wir in Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht haben.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, ne? Genau diese Begleitung, das ist ehrlicherweise etwas, wo ich als Startup-Unternehmerin sagen würde, das würde ich mir genauso wünschen, dass die Politik eben da enabled und diese Prozesse vorantreibt. Wenn ich jetzt aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz spreche, was nicht Rheinland-Pfalz ist, dann darf ich, glaube ich, sagen, dass ich da aus meinem Alltag das selten so empfinde, dass die Politik unser Leben verbessert so und positiv begleitet.
Und können Sie das konkret machen?
Ja, also ich kann das an so einem Beispiel, ja, das sind so viele Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich kann es als Privatperson erstmal sagen, es klingt jetzt ganz banal, aber ich versuche, glaube ich, seit einem halben Jahr meinen Personalausweis zu erneuern, und ich verschiebe diesen Termin immer wieder, weil ich als Startup-Unternehmerin es nicht schaffe und nicht diese Zeit habe, zum Amt zu gehen.
Was hat die Sozialdemokratie auf der Pfanne für die augenblickliche Revolution, die gerade passiert?
Anwendungen der KI sind aus meiner Sicht für Menschen jeden Alters, jeden kulturellen Hintergrunds, jeder persönlichen Befähigung absolut lebensverbessernd, grundsätzlich. Und sie dahin zu bringen, das ist die Aufgabe der Politik.
Aber wie wollen Sie die Arbeiter mitnehmen? Also wenn man sich die Wahlanalysen anguckt, haben Sie eine große Konkurrenz bekommen von ganz rechts, die sehr viele Arbeiter mitnehmen. Wie sicher sind Sie als stellvertretender SPD-Chef, dass Sie die Klientel auch einfangen, mitnehmen und die das auch mitkriegen?
Aber das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt momentan stehen als Gesellschaft. Welcher Entwurf setzt sich durch? Alle wissen, es tut sich was. Alle wissen, es gibt Veränderungen. Setzt sich dieser hochbrisante politische Nostalgiebegriff durch, den eine toxische, rechtsradikale Partei in sich trägt, in denen sie den Menschen erzählt, pass mal auf, Veränderungen finden statt, aber nicht bei uns. Wir können dich davor schützen, wir bewahren dich davor, wir schützen dich vor allen möglichen Umwelteinflüssen, wir schützen dich davor, dass du anders essen musst, als du es gerne machst. Du musst nicht gendern und Migration findet auch nicht mehr statt. Ist natürlich eine gefährliche Illusion. Oder gehst du einen unbequemeren Weg? Das ist klassischerweise der demokratische Weg. Der ist nicht populistisch. Aber er muss besser emotional unterfüttert werden. Wenn du bereit
bist, machen Sie das nicht?
Ich arbeite ja dran. Also ich bin ja heute bei Ihnen, um dafür zu werben, dass gerade auch meine politische Farbe, die Sozialdemokratie, ein bisschen weniger technokratisch sein muss bei diesen Fragen, sondern einfach sagen muss, Leute, hier gibt es eine Gesellschaft zu gewinnen, hier gibt es Chancen zu gewinnen, hier gibt es Möglichkeiten der Teilhabe, des neuen Wohlstands zu gewinnen und das zu verteilen und gerecht und fair zu verteilen, das ist eine Aufgabe, dafür ist die Sozialdemokratie mal gegründet worden und am Ende ist es mit Verlaub Schnuppe, ob wir den Übergang von Postkutsche zum Automobil organisieren oder den Übergang von der Maschinisierung über die Digitalisierung zur KI organisieren. Am Ende sind es gesellschaftliche Streitfragen, da braucht es Klärungen und dafür steht die SPD.
Aber das würde ich mir ja so wünschen, dass man genau dieses Mindset in Deutschland etabliert, dass sie positiv gegenüber diesen KI-Entwicklungen eingestellt sind. Weil das, was mir ganz oft entgegenblickt, sind Leute, die ganz, ganz, ganz viel Skepsis mitbringen, die überhaupt nicht offen sind. Und das sieht man auch in den Zahlen sehr schön, dass Deutschland bei so Umfragen, glaubst du, KI hat einen positiven Effekt auf dein eigenes Leben oder auf dein eigenes Land, ist Deutschland ganz weit abgeschlagen. Und ich glaube, das wäre so ein ganz entscheidender Punkt, den ich mir von der Politik wünschen würde, dieses Mindset wirklich rüberzubringen, damit die Leute eben gegenüber diesen Technologien auch wirklich offener sind und sie akzeptieren und wissen, okay, die nehmen mir nicht meinen Job weg, sondern die machen ihn besser und leichter. Und sie werden ihn verändern, ja, aber ich habe trotzdem noch einen Platz in dieser Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die Politik da leisten muss.
Wovon träumen Sie konkret? Ich meine, wir haben ja einen Politiker hier als stellvertretender Parteichef. Sie müssen es nur sagen, dann macht es vielleicht.
Politisch gesehen.
Mhm. Er ist Politiker.
Ja, das ist natürlich überhaupt nicht so leicht zu sagen, aber ich glaube...
Wovon träumen Sie? Was wünschen Sie sich?
Ich glaube, worüber wir gerade gesprochen haben, auch über diesen Druck von rechts, das macht natürlich einer Person wie mir auch wahnsinnig Angst, weil wir wissen alle, dass ein Rechtsdruck erstmal irgendwie demokratiefeindlich und innovationsfeindlich ist. Und das ist das Letzte, was ich mir wünsche als Startup-Unternehmerin. Aber dafür würde ich mir dann natürlich dann auch wünschen, dass da eine klarere Position mit einhergeht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schauen auf die KI-Verordnung, die jetzt umgesetzt wird, mit die viele Gründer und Gründerinnen-Kollegen von mir sehr, sehr skeptisch schauen, weil sie eben natürlich Angst davor haben, weil es ist jetzt schon ganz, ganz viel Bürokratie, mit der wir uns rumschlagen müssen als junge Unternehmer und dann wird noch eher etwas dazukommen. Und ich sage nicht, dass ich da grundsätzlich dagegen bin, weil als ich in Amerika war beispielsweise, da wurde das auch irgendwo sehr genau beobachtet, was Europa hier macht mit den KI-Verordnungen, weil die natürlich auch denken, okay, wenn Europa das schafft, das zu regulieren, dann kann das schon ein Asset sein. Also an sich, finde ich, ist das kein schlechter Gedanke, nur die Umsetzung ist so unfassbar entscheidend. Und ich habe mir irgendwie in den letzten Tagen einmal da ein bisschen Gedanken zu gemacht und habe mir das angeschaut, wie die KI-Verordnung jetzt hier in Deutschland umgesetzt werden kann. Ehrlicherweise, ich habe es nicht richtig verstanden, weil so viele komplexe Wörter da drin waren, dass ich dachte, da müssen wir, glaube ich, ganz doll aufpassen, dass wir uns daran nicht verlieren.
Fühlen Sie sich gehört von der Politik oder meinen Sie, der ist auf Ihrer Seite oder die Politik generell?
Schwierig.
Auf jeden Seien Sie nicht Fall. So höflich, sagen Sie nur ja oder nein.
Nee, nicht. Also das ist schon so. Und ich kann Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel geben. Ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, mit meinem CTO, also mit meinem technischen Leiter gesprochen, ob er irgendeinen Wunsch hat. Weil ich meinte, hey, ich rede mit einem Politiker. Soll ich irgendwas weitergeben? Und er hat ernsthaft gesagt, das ist kein Scherz, also du, ich assoziiere Politik und KI überhaupt nicht. Mir fällt nichts ein. Also das ist einfach gar nicht in der Möglichkeit, das ist gar nicht in unserem in unseren Gedanken, dass die Politik wirklich etwas machen kann, was uns hilft. Wir assoziieren es einfach nur mit mehr Aufwand und mit einem, ja, mit Schwere und nicht mit Hilfe. Und das ist schade, aber es ist so.
Da müssen Sie doch eigentlich rote Ohren bekommen, wenn Sie das hören.
Nee, es geht noch mit den Ohren, aber es ist natürlich total, es ist schon auch alarmierend, das ist völlig klar. Ich könnte jetzt sagen, mich betrifft es nicht, aber es ist natürlich am Ende eine pauschale Aussage, die alle ernst nehmen sollten. Ich darf eine Antwort formulieren.
Gerne.
Ich glaube, es ist ein Eindruck, den Sie haben, den ich aber nicht aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass Politik mit KI gar nichts zu tun hat. Ich kann aus meiner persönlichen Arbeit sagen, es ist kein Zufall, das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz haben in Kaiserslautern. Das heißt, wir kennen die Möglichkeiten der KI übrigens schon älter als ChatGPT. Es war ja für viele, war ChatGPT sowas wie der iPhone-Moment. Aber eigentlich reden wir schon seit 30 Jahren über diese Themen, auch in Rheinland-Pfalz. Wir haben Ausgründungen. Fast jeden Tag kommen Studierende, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler ans DFKI oder weitere an Institute, an der TU Kaiserslautern. Das ist sowas, ein bisschen was wie das Silicon Valley Deutschlands geworden, weil da ganz viel passiert, was KI zu wirtschaftlich erfolgreichen Projekten gemacht hat. Also in Rheinland-Pfalz haben wir eine Nähe zu KI, die vielleicht andere nicht haben.
Aber da lassen Sie mich nur einhaken.
Bitte, ich meine,
Sie sind Ministerpräsident des Landes, Sie müssen es gut finden, ist klar. Sie machen da tolle Sachen.
Ja, ich bin selbst noch nicht zufrieden mit den Möglichkeiten, die wir selber nutzen. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung haben wir enorme Potenziale, die wir dringend nutzen müssen. Wir bauen das gerade aus, haben eine eigene KI-Strategie in meiner Landesregierung beschlossen, die gerade die öffentliche Verwaltung auch stark mitnimmt. Das wollte ich nur sagen.
Okay.
Mir ist schon wichtig darum, dass wir sagen, wir sind alle auf der Reise. Warum ist das so? Offen gesagt, ich glaube, es ist nicht so, dass der eine blöd ist und der andere nicht, sondern ich glaube, dass wir besser und öfter und intensiver miteinander sprechen müssen.
Absolut.
So, dass wir hier sitzen, ist eine Chance. Ich empfinde es als Chance. Und vielleicht braucht es ganz viele solcher Formate, wo man voneinander lernt, weiß und vielleicht auch im Rahmen eines Gesprächs sieht, guck mal, die können mir helfen oder da kann ich einen Hinweis geben.
Braucht es vielleicht neue, sagen wir mal, Tools oder Werkzeuge in der Politik, neue Instrumente, um damit umzugehen? Also sagen wir mal so wie ein Verpflichtung zu Weiterbildung beispielsweise oder bedingungsloses Grundeinkommen oder Sie kennen die ganzen Strauß von Möglichkeiten, der diskutiert wird.
Also das sind jetzt zwei Themen, die Sie angesprochen haben. Ich bin ein großer Anhänger von Weiterbildung.
Aber verpflichtend meine ich, dass man sozusagen schneller wird.
Ja, ich bin sehr dafür, dass man richtig starke Anreize setzt. Wir haben zum Beispiel Bildungsfreistellungsgesetz in Rheinland-Pfalz. Das haben wir schon seit einigen Jahren. Es gibt einen Anspruch der Beschäftigten, egal in welcher Branche sie sind, gegenüber dem Arbeitgeber, dass sie regelmäßig auch mal frei nehmen dürfen, bezahlt, um sich weiterbilden zu lassen. Das ist kein unumstrittenes Thema, aber es ist ein Anspruch, den wir haben.
Zweites Thema, was Sie gesagt haben, bedingungsloses Grundeinkommen wird ja immer bei industriellen Revolutionen wie vielleicht Jobs wegnehmen genannt. Wäre das ein Weg?
Nein.
Warum nicht?
Ich habe an der Stelle einen klaren Vorrang für Arbeit als Instrument der persönlichen Selbstbehauptung in schwierigen Zeiten.
Nee, und für eine Unternehmerin ist das, glaube ich, noch so ganz weit entfernt erstmal dieses Thema. Aber ich muss auch ganz ehrlicherweise an der Stelle sagen, wenn ich dann darüber nachdenke, was das für Implikationen hätte, was dann alles geregelt werden müsste, was für Auswirkungen es hätte auf die Lohnstruktur beispielsweise, ich glaube nicht, dass das Thema sein sollte, mit dem wir uns gerade beschäftigen.
Die KI-Industrie klagt ja sehr stark über Personalmangel, Regulierungen, Gesetze, alles Mögliche. Ist es eigentlich wirklich so schlimm?
Ja, es ist schon ein Thema, auf jeden Fall. Also ich habe ja gerade schon diese KI-Verordnung angesprochen, die jetzt kommen wird. Und sie ist schon zu Teilen in Kraft getreten. Ab nächstem Sommer werden wir es komplett in Deutschland haben. Und da wird wirklich schon viel auf uns zukommen. Und wenn ich das dann vergleiche, wenn ich zum Beispiel auf diesen Mittelstandskonferenzen bin und sprechen darf und wo alle schon so Sorge vor der Einführung von künstlicher Intelligenz haben und dann kommen noch Regularien dazu, dann haben sie ja nur noch mehr Angst. Also das macht auch ganz viel mit den Anwendern natürlich, diese ganze Regulierung. Und deswegen ist das schon krass. Natürlich für mich persönlich ist es auch ein Thema. Ich meine, ich biete eine Lösung im Bereich künstliche Intelligenz an. Auch wir müssen uns jetzt erstmal damit beschäftigen, was das alles für Auswirkungen hat.
Also wollen Sie lieber gar nichts haben? Keine Regelungen, keine Gesetze, so wie Im Trump-Amerika, wo alles sozusagen über Bord geworfen wird, oder fast alles in Sachen Regulierung von KI?
Ja, ich finde eine Regulierung an sich gut. Wir müssen nur darüber sprechen, wie wir es umsetzen. Und ich glaube, das ist in Deutschland oft ein Thema, dass wir gute Ideen haben und gute Ansätze, aber die Umsetzung ist irgendwie immer nicht so super. Und das ist eben jetzt auch wieder dieses Thema, wenn ich darüber schaue, dass die Bundesnetzagentur jetzt den Hut auf hat bei der Umsetzung der KI-Verordnung. An sich freue ich mich darüber, dass es erstmal ein bisschen zentralisierter ist und alles dort stattfinden soll. Aber dann heißt es auch schon wieder, okay, aber fachspezifische Behörden werden eingeschaltet, wenn es zum Beispiel um Finanzthemen geht. Dann ist die BaFin dann doch wieder drin. Und dann haben wir schon wieder zwei Instanzen, die sich da gegeneinander austauschen müssen, wo ich ehrlicherweise jetzt schon Probleme sehe bei der Umsetzung.
Ich bin ja ein großer Fan der BaFin. Wir haben nicht diese Finanzskandale, die andere Länder so haben, aber es ist eine andere Geschichte. So, wie können Sie der Dame helfen?
Erste Bemerkung ist, ich bin froh, dass wir überhaupt diesen Regulierungsschritt gegangen sind. Ich glaube, dass Regulierung auch eine Chance ist, um Märkte einfach auch entstehen zu lassen nach einem gemeinsamen Regelwerk. Und jetzt kommt es aber, und ich glaube, da sind wir gar nicht weit auseinander, weil wir so wenig Erfahrung haben in diesem Bereich, werden wir ein ganzes Stück auch, glaube ich, mit einem guten, klugen Blick auf die Entwicklung aufpassen müssen, dass wir nicht diese Pflanze der KI-Gründungen, die es ja gibt, sie sind ein Beispiel, es gibt ja zum Glück noch viele weitere, dass wir sie von der Sonne und vom Wasser wegnehmen. Also das ist weniger kompliziert ausgedrückt. Dass es weiterhin entsteht und trotzdem sie in einem regulierenden Rahmen entstehen. Das ist eine Gratwanderung.
Genau, ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt in einer neuen Welt leben, wo wir diese Gesetze und diese Veränderung auch des Staates und diese Bewegungsmöglichkeiten des Staates eben auch flexibler gestalten, weil wir schneller werden müssen, weil die Welt eben nicht mehr die ist wie vor 20 Jahren. Und das ist sowohl in der Politik so, das ist auch in der Industrie so. Ich meine, auch die Unternehmer oder die Unternehmen, die die Maschinen gebaut haben vor 20 Jahren, die hatten halt damals Zeit, 5 Jahre in Ruhe ihre Maschinen zu bauen und dann mit Perfektion auf den Markt zu bringen. Und in der Zeit kommt aus China 5 neue Versionen, weil die einfach schneller sind. Also wir haben diese Zeit nicht mehr. Ich erinnere mich wirklich noch sehr genau daran, dass ich 24 war und eine GmbH gründen wollte. Was man da alles anmelden muss, das ist schon krass. Gut, irgendwann hatten wir es dann geschafft und wir hatten diese GmbH gegründet. Und dann brauchten wir halt Kapital, weil wir gemerkt haben, wir wollen eine SaaS-Software bauen und die muss eben vorfinanziert werden.
Also Software as a Service.
Software as a Service, I'm sorry. Ja, Entschuldigung. Genau, und die muss vorfinanziert werden. Und dafür brauchst du dann eben Investoren.
Mhm. Und ja, dann ruft man die an, geht man zur Family Office, super. Oder zur Sparkasse, dann kommt das Kapital, oder?
Das ist nämlich übrigens auch schon ein Riesenproblem in Deutschland, dass wir diesen Zugang zu Kapital unheimlich exklusiv handeln. Also für jemanden, der aus einer gewissen Struktur kommt und vielleicht einen Vater hat, der sehr gut vernetzt ist in diesen Kreisen, ist es dann leicht. Dann sagt er hier, ich vernetze dich mal mit meinem Best Buddy. Das war bei mir überhaupt nicht so, also gar nicht.
Wir haben jetzt fast 4 Jahre Wachstumsflaute in Deutschland. Und wir können uns das nicht mehr länger erlauben. Mhm. Ich als Ministerpräsident höre genau hin in meine Unternehmen. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass für Sie die Rahmenbedingungen besser werden, dann will ich das tun. Und wenn bei mir Persönlichkeiten wie Sie auftreten würden und sagen, pass mal auf, hilf doch mal mit, dass es anders wird, dann weiß ich, und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, dann würde ich sagen, wenn es mich überzeugt, ich laufe damit los und setze mich dafür ein, weil ich ja das Interesse habe, dass es den Gründern bei mir im Land gut geht. Ist ja auch ein politisches Interesse. Ich will ja, dass Rheinland-Pfalz sich gut entwickelt.
Wir wollen vielleicht noch sagen, Sie sind in einem Förderprogramm gewesen bei den Venture Capital Gurus aus dem Silicon Valley bei Andreessen Horowitz und haben da lernen dürfen, haben da ein Programm mitgemacht. Was nehmen Sie mit davon? Was könnten wir davon lernen?
Ich glaube, was mich einfach so geflasht hat, ehrlicherweise, als ich nach Amerika, nach New York gegangen bin, ist die Art und Weise, wie mir begegnet wurde. Also wenn ich am Anfang hier in Deutschland meiner Familie, meinen Freunden im Bekanntenkreis erzählt habe, ich habe ein Startup gegründet, dann finden das irgendwo erstmal alle so grundsätzlich so cool, aber gucken dich auch so ein bisschen mitleidig an und sind so, okay, ja, toi, 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 so nach dem Motto. Weil sich halt jeder irgendwie so denkt, so why? Also du kannst halt auch irgendwie eine Konzernkarriere machen, kannst da irgendwie mega viel Geld verdienen. Warum tust du dir das an?
Kollege, KI ist da. Wie kommen wir durch den Kulturwandel? Wir haben viele Aspekte angesprochen, viele Aspekte, viele Teilaspekte, auch Aspekte von Veränderung grundsätzlich und Digitalisierung. Wie kommen wir da durch? Wie kann man Leuten Ängste nehmen? Was würden Sie sich wünschen? es besser hinkriegen?
Ich glaube, was wir machen können, ist, wir können die positiven Auswirkungen davon mehr in den Fokus rücken. Also es gab jetzt gerade eine Studie aus dem MIT, wo irgendwie publiziert wurde, 95% der KI-Pilotprojekte scheitern. Es gab kein Land, was sich so sehr auf diese Ergebnisse gestürzt hat wie Deutschland, weil dann alle gesagt haben, hier guck mal, haben wir doch gesagt, funktioniert eh alles nicht. Mittlerweile kam übrigens schon raus, dass diese Studie total unseriös durchgeführt worden ist.
Da fällt mir dieser alte Satz ein, ich glaube, der kommt von den 68ern, stell dich quer, dann bist du wer. Mhm. Ich glaube, sie treffen die Kinder von denen alle.
Mhm. Ja, das kann gut sein.
Der Kulturwandel, der ist ja notwendig, weil wir haben jetzt wieder eine enorme Veränderung. Und die Zahlen sagen, die Anwendungen sind ja eigentlich da. Also trotzdem ist das Gefühl aber ein anderes. Wie kriegen wir das hin, dass wir diesen Kulturwandel, der jetzt ansteht, besser und effektiver hinkriegen, dass die Stimmung auch besser wird damit? Herr Ministerpräsident.
Offen gesagt, ich würde die Frage gerne irgendwie erweitern auf alle anderen Themen, die mich auch beschäftigen. Ich finde, offen gesagt, wir machen es uns selber wahnsinnig schwer gerade. Diese Miesepetrigkeit, diese mangelnde Bereitschaft, Dinge, die gut laufen, auch mal als gut anzuerkennen und Dinge, die noch nicht gut laufen, nicht als endgültig gescheitert wahrzunehmen, ist ein echtes Problem gerade in Deutschland, in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, da muss man, glaube ich, kein Psychologe sein, um zu erkennen, die Dinge, die kompliziert sind, werden nicht unkomplizierter, indem du sie größer machst, sondern du sagst einfach, okay, wir gehen ran. Und vielleicht ein bisschen auch aus der eigenen Geschichte lernt, was haben wir in diesem Land, in dieser Volkswirtschaft schon alles hinbekommen? Und die ja, irgendwann auch mal gegründet haben und jetzt zu den sogenannten Traditionsunternehmen, zu den großen Marken gehören, die Deutschland auch weltwirtschaftlich prägen, die hatten das alles auch mal vor sich, vielleicht sogar in noch komplexeren Zeiten. Und wenn wir uns diese Beispiele vornehmen und dann natürlich auch sagen, wo hat man denn insgesamt eine Aufgabe? Politik hat eine Aufgabe, auch Medien haben eine Aufgabe, die Dinge vielleicht nicht permanent in ein permanentes Weltuntergangsszenario zu drücken, dann könnte das schon ein bisschen helfen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Menschen viel weiter sind, als oftmals die gesellschaftliche Debatte den Anschein erweckt. Weil woher kommt denn dieser Widerspruch, dass alle KI nutzen und trotzdem irgendwie permanent durch vielleicht KI-generierte Nachrichten wahrnehmen, KI ist was ganz Gefährliches. Das kann doch irgendwie nicht zusammenpassen. Und deshalb, ich habe jetzt da nur so einen leichtfertigen Anspruch, aber auch ein bisschen genährt durch Erfahrung. Manchmal hilft es, wenn wir sagen, ja, ist schwierig, aber wer soll es denn außer uns so gut schaffen wie wir? Und natürlich haben wir Herausforderungen, aber hallo, dahinter wartet eine gute, bessere Welt von Teilhabe, von Möglichkeiten der neuen Arbeitswelt, der neuen Wertschöpfung, der Regionen, die vielleicht ganz neu profitieren, weil sie in KI-generierten Wertschöpfungszeiten auch Nachteile, die sie vielleicht vorher haben, durch geografische Lage, durch Infrastruktur, nicht mehr als Nachteil empfinden.
Für KI braucht man sehr viel Strom. Hm. Ja, das bedeutet, was ist mit Atomkraftwerken? Werden sie in Ihrem Bundesland aufgebaut und wann?
Wir waren nie ein Land, dem Atomkraft eine Rolle gespielt hat. Wir haben alleine im Jahre 2023 es geschafft, durch einen sehr, sehr zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien 50% des Bruttostromverbrauchs durch erneuerbare Energien zu befriedigen. Und wir sind da auf einem guten Tempo weiter. Insofern ist mein Ansatz eher, ja, das ist ein enormer Energieressourcenverbrauch, der auf uns zukommt. Aber ich bin bereit, den zu akzeptieren, weil das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen, in welchem Bereich auch immer, sich bei uns wohlfühlen. Das zu organisieren, ist für mich unter dem Label, verbinden wir die Energiewende mit den KI-Möglichkeiten und mit der neuen digitalen Wertschöpfung und dann machen wir es richtig.
Herr Ministerpräsident, Sie hatten vorhin auch Infrastruktur angesprochen. Wie sehen Sie Ihr Land denn aufgestellt von der Infrastruktur her, um diesen Kulturwandel, diesen Wandel zur KI?
Oh, wir sind flott unterwegs, aber ehrlich gesagt, das ist was mich als Digitalminister total beschäftigt hat. Wir haben 2300 selbstständige Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Ein Drittel aller deutschen Kommunen liegt in Rheinland-Pfalz. Wir sind ein wunderschönes Land, das hat aber auch ein bisschen was mit der Topografie zu tun. Wir sind das waldreichste Land und ich habe manchmal so leise in mein Kissen gesagt, wäre ich doch nur in Bremen Digitalminister.
Echt?
Ich wäre an zwei guten Samstagen durch mit der Infrastruktur. In Rheinland-Pfalz dauert es ein bisschen länger. Wir bauen aus, wir haben einen dreistelligen Millionenbetrag Fördermittel für den Glasfaserausbau. Wir bewegen sehr freundlich unsere Anbieter im Bereich des Mobilfunks dazu, ihren eigenen Zielen endlich mal nahe zu kommen. Wir sind unterwegs, die Ausbaudynamik ist groß, größer als in anderen Ländern, aber wir haben halt auch einen weiteren Weg.
Ich will das einfach nur noch mal zum Schluss aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, dass wir diesen positiven Spirit mehr brauchen. Und das wollte ich einfach nur unterstützen und unterstreichen, weil ich glaube, das, was mir im Moment so Sorgen macht, ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Dieses Verharren. Ich habe gerade irgendwie gestern noch mit einem Kunden gesprochen, der meinte, nee, wir warten einfach auf bessere Zeiten. Ja, not gonna happen. So, ne? Das ist so fundamental. Und deswegen freut es mich, dass Sie da so diesen Need erkennen und sagen, wir müssen da irgendwie ein bisschen positiver werden, weil am Ende wird es so anstrengend jetzt, aber wir müssen halt irgendwie alle mutig sein. Oder ich muss mutig sein als Startup-Unternehmerin und ich glaube, die Politik muss es auch.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Alexander Schwalz, Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz und Lea Weyrauch, CEO und Gründerin von Aeromatic. Mein Name ist Jeremy Jomartan, das war die UDL Digital Talkshow hier aus dem Basecamp. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.